Also ich habe ein paar Mal auch die Frage gehört, warum denn speziell Frauengesundheit? Nun, Frauengesundheit, es gibt viele Bereiche, da unterscheidet sich eigentlich die Frauengesundheit nicht von der Männergesundheit, aber im Falle der Frauengesundheit ist es so, dass sozusagen ein großes Verlangen seitens einem Teil der Medizin auf jeden Fall und vor allem der Pharmaindustrie existiert, in den weiblichen Körper einzugreifen. Und sie tun das mit großer Intensität. Insoweit gibt es einen Unterschied. Es gibt eben keine Männer, die eine Gebärfähigkeit haben, denen man eine Hormonersatztherapie angedeihen lassen kann. Und die Verhütung ist immer noch hauptsächlich, wird über den Frauenkörper betrieben. Okay. Mit diesem PowerPoint, das probiere ich heute zum ersten Mal. Ich hoffe, es gelingt mir soweit. Also ein Aspekt ist, das gilt wieder für Männer und Frauen, aber wie gesagt, immer unter dem Aspekt für Frauen viel mehr, weil dieser Körper, der weibliche Körper, wirklich die Begierde der Industrie ist und weil sich da auch viel mitmachen lässt. Ein großes Problem ist auf jeden Fall mal, dass unser ganzes Gesundheitswesen immer mehr ökonomisiert wird. Also ein Drittel der Krankenhäuser sind irgendwelche Investoren, die sozusagen in das Krankenhauswesen investieren. Ein Drittel ist privat, aber das war schon immer, das sind so kirchliche Einrichtungen. Aber der Trend geht dahin, dass einfach alles zu einer Ware wird. Also Gesundheit wird eine Ware und da wird eine Dienstleistung dafür angeboten. Und das ist ein ganz großes Problem von uns. Also wir müssen uns immer daran erinnern, alle Versicherten und Steuerzahler und Steuerzahlerinnen haben eigentlich dieses System aufgebaut, denn es wird uns eigentlich enteignet. Ich will jetzt einfach, also es gäbe ganz viele Beispiele, auch Zahlen, wo man sieht, wie diese Vermarktung des weiblichen Körpers läuft. Die eigentlich allerschlimmste Version ist im Moment die Reproduktionsmedizin. Ich werde versuchen, ein paar Worte dazu zu sagen. Aber eigentlich möchte ich anfangen mit dem auch angefangen wurde. Das war nämlich die Menopause. Also so, nachdem man in den 70er Jahren fähig war, praktisch in das Hormonsystem der Frauen einzugreifen, gab es so eine Geschichte. Es gab in den USA Frauen, denen wurde dann der Jungbrunnen Östrogene verordnet. Und zwischen 72 und 75 sind 15.000 Frauen in den USA an einem Gebärmutterkarzinom erkrankt, weil natürlich weil Östrogene, wenn sie überdosiert auf unseren Körper einwirken, dann haben sie ein Krebspotenzial. Also dann wächst zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut und wächst und wächst und das führt zu Krebs. Also 15.000 Frauen erkrankten an einem Gebärmutterschleimhautkarzinom. Daraufhin gab es dann ein großes Umdenken, auch in der Pharmaindustrie und auch hier im Bundesgesundheitsamt. Und dann hatte man die Idee, dass die Frauen in Zukunft keine reinen Östrogene kriegen, sondern Östrogene-Gestagene. Da muss man dazu sagen, das wird dann immer verkauft mit, ja, das sind ja auch die natürlichen Hormone, das stimmt nicht ganz, denn die Hormonersatztherapie zum Beispiel basiert auf synthetischen Östrogenen und auf synthetischen Gestagenen, die eine ganz andere Wirkung auf den Körper entfalten, also auch viel gefährlicher sind. Auf jeden Fall hat man dann in Massen eigentlich, hier in Deutschland hat man das so gemacht, allen Frauen die Hormonersatztherapie angedeihen lassen. Und das wurde begleitet mit sehr viel Propaganda. Also ich weiß, Ende der 90er Jahre war das in Stuttgart zum Beispiel so, dass außer zwei Praxen alle Praxen Frauen mit Hormone versorgt haben. Also das war gang und gäbe und es galt auch als, es war so, eine Frau, die auf sich hält, die gesundheitsbewusst ist, die nimmt Hormone. Und in der Zeit, also wir hatten in Stuttgart da wie gesagt ein Flugblatt, das lag dann in allen gynäkologischen Praxen aus. Und es war ein Flugblatt von dem Vorsitzenden der Menopausegesellschaft, die gibt es. Diese Menopausengesellschaft bestimmt sehr massiv, was in der Frauenheilkunde passiert. Und diese Menopausegesellschaft, die arbeitet zum Beispiel heute sehr eng zusammen mit der assistierten Reproduktion. Die machen Kongresse, die haben zum Beispiel 2003 einen Kongress gemacht mit dem Titel »Ist die Menstruation heute überhaupt noch notwendig?« Ja. Und dann hat der Endokrinologe, ein Professor Hesch, der hat dann das Fazit, es war also ein großer Endokrinologenkongress, und der Endokrinologe hat dann das Fazit gezogen, nein, die ist nicht notwendig. Also die Menstruation ist im Tierreich zum Beispiel etwas, es gibt keine Tiere, die die sind fruchtbar bis an ihr Lebensende, und de facto war praktisch die Konstruktion der Menopausengesellschaft ein Zitat, da ist biologisch was schiefgelaufen. Wir müssen die Frauen mit Hormone versorgen, weil sonst werden sie sehr krank, sonst kriegen sie Osteoporose, sie kriegen Alzheimer, sie kriegen alle möglichen anderen Krankheiten. Und während wir jetzt so lachen, ist leider das Traurige, dass diese Menopausengesellschaft, und da gibt es noch ein paar mehr, es gibt zum Beispiel den Zürcher Kreis Hormone, dass die ein ganz dichtes Geflecht an Zusammenarbeit haben, also diese Fachgesellschaften zusammen mit der Pharmaindustrie, zusammen mit, also die bestimmen im Prinzip die Leitlinien. Ein Zitat der Menopausegesellschaft: Die Menopause ist ein natürliches Ereignis im Leben jeder Frau, die durchschnittlich mit 51, 52 Jahren eintritt. Die heutige Lebenserwartung der Frau beträgt bereits 81 Jahre. Das heißt, sie lebt heute in der Postmenopause noch rund 30 Jahre ohne Hormonproduktion, besonders ohne Östrogene. Biologisch gesehen ein Novum, denn die Natur kennt nur bei ganz wenigen Tierspezies eine Menopause und niemals in dieser Länge. Das heißt, die Menopause ist physiologisch, aber sicherlich nicht nach einer Substitution zu diskutieren in dieser Dauer. Da ist irgendwas falsch in dem rausgeschrieben. Also Sie sagen, so lange ist es nicht normal, da muss man was machen. Alleine aus diesem Gesichtspunkt ist neben dem medizinischen Aspekt die Frage der Substitution zu diskutieren. Da hat sich was verdreht. Also das ist auf der Webseite der Menopausegesellschaft, die könnt ihr euch auch angucken, wobei die inzwischen eine kleine Änderung gemacht haben. Also früher war es so, man konnte all ihre unglaublichen Statements lesen. Heute gibt es eine Seite für die Laien und Laien, und es gibt eine Seite für die Ärzte und Ärztinnen, da weiß ich nicht, was sie da noch verbraten. Ich weiß aber, dass zum Beispiel der jetzige Chefarzt der Uniklinik Tübingen jetzt der Vorsitzende der Menopausegesellschaft ist. Und also das ist nicht nur ein Zitat, also ich könnte euch x solche Zitate vorlesen. Also das ist ganz klar, also man muss sich das so vorstellen, also die waren seit den im Prinzip 80er Jahren bemüht drum, gute Gründe für die Verordnung von Hormonen zu finden. Es gab ein paar Skandale, zum Beispiel gibt es eine US-Firma, White, das ist irgendwann mal aufgeflogen, dass die ganzen Studien, die gemacht haben, gefälscht sind, dass sie dann irgendwelche schönen Artikel geschrieben haben über das Wunderbare der Hormonersatztherapie, und dann haben irgendwelche Chefärzte und Chefärztinnen das unterschrieben in ihrem Namen, und das geht dann so in die Welt hinein, das ist dann so Standard. Und in den, zumindest mal in den 90er Jahren, 80er und 90er Jahren, hat sich in Stuttgart, was ich beobachtet habe, kaum eine Frau getraut, das zu verweigern. Das muss man sich auch klar machen. Also, und dann gab es irgendwann einen Umschwenk. Also der Umschwenk passierte so, also es gab ganz viele Studien, die haben belegt, die Hormonersatztherapie erhöht das Risiko für Thrombosen, für Brustkrebs, für alle möglichen schweren Erkrankungen, zum Beispiel auch solche Sachen wie erhöhtes Risiko von bösartigen Hirntumor, für Krebs des Gebärmuttermundes. Also ich habe die ganzen Studien, das wird auch nachher ein Teil von meinem Buch Frauenheilkunde sein, dass das belegt ist, aber da habe ich jetzt heute nicht die Zeit. Aber es ist einfach klar, dass das wissenschaftlicher Standard war und dass das klar war, und es hat niemand daran gehindert, Millionen Frauen über Jahre mit Hormonersatztherapie zu versorgen. Es gab in den 90er Jahren sogar so Geschichten, also ich habe da viele Veranstaltungen damals gemacht und mir haben zum Beispiel Frauen erzählt, dass die Hormonersatztherapie bei bettlägerigen alten Frauen in Altenheime betrieben haben. Die haben praktisch einen kleinen Menschenversuch gemacht. Und wie gesagt, also die Firmen haben daran Milliarden verdient. Dann gab es in 1998 eine große Studie, da könnt ihr auch mal googeln, das ist ganz spannend, das war die Women's Health Initiative, WHI oder HTR-Studie. Und die hätte 5 Jahre laufen sollen mit einem, also mit diesem typischen Wechseljahrhormon-Zusammensetzung. Und da wollten die eigentlich beweisen, dass das wunderbar ist und Frauen vor Osteoporose, Alzheimer und im Prinzip allem schützt. Und das ist die einzige Studie, von der ich weiß, dass sie vorzeitig abgebrochen wurde, weil es verheerende Ergebnisse gab. Also es war so, das Brustkrebsrisiko hat sich um 25% gesteigert, das Thromboserisiko um 50%, das Alzheimer-Risiko auch um 50%. Und es gab 2 Dinge, die wurden weniger, nämlich Osteoporose, das Risiko an einem Oberschenkelhalsbruch zu erkranken, das zu erleiden. Also wie gesagt, die Studie hat dann so eine Alarmstimmung gegeben, die Kurse von weit und die ganze Pharmaindustrie, die also ihrem Bereich Hormonersatztherapie ist total eingebrochen. Ich würde sagen, das war auch so dann der Beginn, wo sie sich neue Geschäftsfelder gesucht haben. Und heute wird das Geschäftsfeld perfekt von der assistierten Reproduktion besetzt und auch von der Pille. Aber also das war sozusagen ihr erster Durchlauf. Was ich total unglaublich finde, ist, dass diese Menopause-Gesellschaft beispielsweise, dass die seit ein paar Jahren, also die sind alle so ein bisschen zurückgewichen und seit ein paar Jahren fangen sie wieder an, schreiben Artikel, ja, die Studie wäre falsch interpretiert worden. 2, die bei der Studie mitgeschrieben hätten, würden heute sagen, das war nicht so gemeint. Und natürlich sollte man nicht mehr alle Frauen die Hormone geben, aber wenn eine Frau starke Beschwerden hat, wäre das immer noch die bessere Lösung. Also das beginnt praktisch wieder peu à peu. Und ich glaube, das Problem ist einfach, uns ist gar nicht klar, dass nichts von den Studien, also praktisch nichts, also wir können uns überhaupt nicht darauf verlassen, dass irgendwelche industrieunabhängigen Untersuchungen vorliegen, auf denen dann basiert, was gemacht wird oder nicht gemacht wird. Und das muss eine ganz große Forderung sein, dass nicht quasi die Industrie selber ihre Interessen in die Welt blasen kann, verpackt unter dem, was Gutes für die Frauen zu tun. Ja. Leider, wie gesagt, leider gibt es kein Feld, das frei davon ist. Ich wollte das an der Menopause so deutlich machen, weil das war auch mein erster Kontakt damit. Ich muss dazu sagen, ich arbeite auch seit 24 Jahren im Stuttgarter Feministischen Frauengesundheitszentrum und kriege die ganzen Folgen dieser Geschichten oft hautnah mit, also den Anstieg von Brustkrebs zum Beispiel. Und damals hat mich schon total misstrauisch gemacht, dass 4/5 aller Frauen, die an Brustkrebs erkranken, haben einen sogenannten östrogenrezeptorpositiven Brustkrebs. Das bedeutet, wenn sie erkranken, kriegen sie Östrogenblocker. Also 4/5 aller Frauen haben das. Und zu sagen, die Östrogene vorher waren wunderbar gegen Alzheimer, plötzlich müssen sie geblockt werden. Die kriegen dann eben Tamoxifen, Aromatasehemmer und so weiter. Das ist mir damals schon merkwürdig vorkommen. Und das ist so. Also es wird eigentlich im Grunde genommen ein riesen Menschenversuch gemacht. Und für mich war dann die Frage, warum machen Frauen das mit? Wie kommt das? Und das basiert auf einer verinnerlichten Abwertung von uns selber. Also zum Beispiel in dem medizinischen Sprachgebrauch, und den benutzen auch die Ärztinnen, der wird allgemein benutzt, wird zum Beispiel bei Frauen nach der Menopause von Scheidenatrophie, Scheidenschleimhautatrophie geredet. Also unsere Scheiden, die fangen an zu verschwinden quasi, zu schrumpfen. dann schreiben die Eierstockinsuffizienz. Also Frauen nach den Wechseljahren erleiden eine Eierstockinsuffizienz, weil gesund ist, funktionierende Eierstöcke bis zum Tod, wie bei den Frauen in den Altenheimen. Die haben ja nicht mal richtig funktioniert, aber scheinbar. Und diese Sprache lernt auch eine angehende junge Ärztin, wenn sie in der Gynäkologie arbeitet. Sprich, das wird verinnerlicht. Und erstaunlich fand ich, dass die jungen Frauen, die jungen Ärztinnen zum Beispiel selber oft große Kandidatinnen waren, also zumindest in den 90er Jahren, die Hormonersatztherapie einzunehmen. Also jetzt möchte ich habe ja nur die halbe Stunde, deswegen will ich jetzt euch einfach sagen, wie das jetzt weitergegangen ist in Bezug auf die Verhütung, weil da ist es eigentlich noch viel schlimmer. Weil Verhütung ja was ist, wo die Frauen auch verhüten wollen. Also sie wollen einfach nicht mehr, was weiß ich, 10 Kinder, 8 Kinder, sonst wie. Da muss man sich nochmal klar machen. Unser altes Wissen über Verhütung, das wurde beseitigt. Also als ich jetzt das Buch geschrieben habe, habe ich genau überlegt, was darf ich eigentlich über verhütende Pflanzen und was darf ich über abortive Pflanzen schreiben, nämlich eigentlich nichts. Also das ist die eine Seite, wir dürfen nichts mehr wissen. Und dann gibt es sozusagen die Möglichkeit, wenn wir Familienplanung oder wenn wir entscheiden wollen, ob wir Kinder haben oder keine, dann müssen wir sozusagen das einzig mögliche Angebot annehmen und das ist das, was uns die Pharmaindustrie bietet. Und die bemüht sich immer mehr, das Frauenbild sozusagen zu bedienen. Also man weiß ja, die Pille, das war immer wieder ein Problem, die macht dick, also das liegt an dem Östrogenanteil und alle möglichen Beschwerden haben Frauen mit der Pille. Dann hat die Industrie gesagt, wir bemühen uns ganz arg und haben immer mehr diesen Östrogenanteil verringert und jonglieren sozusagen mit verschiedenen Gestagene, die da mitverwendet werden. Und es gibt die Pille der ersten Generation, der zweiten Generation, der dritten und jetzt haben wir die Pille der vierten Generation. Die Pille der vierten Generation hat unter anderem diesen Wirkstoff Trospirenon heißt der. Und diese Pille hat ein 4-mal höheres Risiko wie die Pille der ersten Generation, Thrombosen auszulösen. Aber das Schöne an dieser Pille ist, die Frauen, die die nehmen, werden nicht dick. Die Frauen, die die nehmen, haben eine wunderschöne Haut, haben, wenn sie Pech haben, einen Schlaganfall oder kommen dabei ums Leben. Es gibt in den USA, also Bayer ist der Hersteller dieser Pille, zum Beispiel Jasminelle, wie sie alle heißen. In den USA ist es so, dass Bayer verklagt wurde. Die haben 1,39 Milliarden Euro Entschädigung an die betroffenen Frauen, die es überlebt haben, wohlgemerkt, zahlt. In Deutschland ist es nur nicht mehr so, dass es Entschädigungen gibt. Also ich meine, ich finde Entschädigungen keine Lösung, denn es hindert die offensichtlich, die verdienen immer noch genug Geld, um trotz dieser 1,39 Milliarden Euro quasi diese Pille weiter zu vertreiben. Aber zumindest mal wäre es überhaupt ein Stopp. Und hier ist es so, also das mache ich in Beratungen, wenn zu mir junge Frauen kommen, dann lasse ich mir immer zeigen, wenn die in Behandlung kommen, dann lasse ich mir immer zeigen, welche Pille die nehmen. Dann gucke ich nach, ist das vierte Generation oder dritte Generation. Und dann führe ich ein Gespräch, dass sie das tunlichst unterlassen sollen. Und es gibt ein Beispiel. In Frankreich hat die Ministerin, die Gesundheitsministerin 2013, die hat diese Pille der vierten Generation, die ist keine Kassenleistung mehr. Also die hat man wahnsinnig gern 14-, 15-, 16-jährige Mädchen verschrieben, überhaupt nicht wegen Verhütung, sondern wegen der schönen Haut. Keine Regelbeschwerden, alles wunderbar. Und nachdem die war weiterhin verkäuflich, aber eben nicht mehr auf Kassenleistung, also nicht mehr an junge Mädchen, weil da wird es ja bezahlt, ist die Einlieferung mit Lungenembolien eindeutig zurückgegangen, also anhand der Gesundheitsdaten. Das heißt, es finden, also das, was ich am Anfang gesagt habe, wahre Gesundheit, das ist eine wahre, also egal welchen Bereich der Frauengesundheit man sich anguckt, über ein Frauenbild werden wir weich gekocht, wenn man so will. Also es wird einfach eine Marketingstrategie betrieben Und das wollte ich noch sagen, also dieser Kongress 2003 mit diesem Professor, diesem Endokrinologen Hesch, also ist die Menstruation noch notwendig, die er dann ja beantwortet hat, dass nein, dass sie überhaupt nicht notwendig ist. Und das war praktisch der Auftakt. Da haben sie in Deutschland das erste Mal diese Pille eingeführt, die keine Abbruchblutung mehr zulässt, beziehungsweise die erste Generation war noch so viermal im Jahr, dann zweimal im Jahr. Dann haben sie dazu auch in alle möglichen Zeitungen überall gesagt, wozu braucht eine Frau, das ist ein Schutz vor Krebs, jetzt tun wir mal diese Östrogene unterbinden. Dann haben sie irgendwelche Untersuchungen, ethnologische Untersuchungen, wo irgendwelche indigene Völker, wo die Frauen eben ständig schwanger sind oder stillen und gesagt, guck, da ist es ja auch so, die haben ja auch keine Menstruation. Und ja, da lacht man, aber das Fakt ist, das beherrscht, also das bestimmt die komplette Frauenheilkunde ist so. Und ich mache auch gar nicht irgendwelche Ärztinnen oder Ärzte den Vorwurf, die dann in den Praxen sitzen, weil die kriegen diese Leitlinien. Das ist sozusagen der Stand der Wissenschaft. Und das ist vielleicht ein Grund, also ich finde das mit der evidenzbasierten Medizin ganz wunderbar. Nur ich habe wahnsinnig meine Zweifel nach meinen 24 Jahren Erfahrung, ob es eine evidenzbasierte Frauenheilkunde gibt. Ich glaube es überhaupt nicht. Ich sage euch noch ein Beispiel, das hätte ich eigentlich am Anfang sagen wollen, aber nur, dass ihr seht, was das auch für Profite gibt. Also es gibt zum Beispiel ein Medikament, das heißt Taxol. Das kriegen Frauen mit metastasiertem Brustkrebs und Eierstockkarzinom. Da ich gerade zwei Patientinnen mit Eierstockkarzinom habe, sehe ich, die kriegen das. Das ist ein ziemlich heftiges Chemotherapeutikum. Es gibt einen Medizinjournalist, der hat ein wunderbares Feature geschrieben, der heißt Hans Weiß. Der hat sich so eingeschmuggelt, also da kostet eine Infusion knapp 700 Euro. Frauen, die diese Krankheit haben und die das Medikament in dem Moment, also ich würde da jetzt nicht davon abraten, das ist schon sinnvoll, aber also die kriegen von mir aus 12, 18, 24 von diesen Infusionen. Die Wirkstoffe im Einkauf kosten 1 Euro. Die Krankenkassen und uns Versicherte kostet es knapp 700 Euro. Das ist nur eins von tausende von Beispielen. Und von daher werden wir einfach kritisch diese Frauenheilkunde als selbstbewusste Frauen, die zufrieden mit unserer Haut, mit unserem Gewicht, mit was auch immer sind und nicht irgendwelche, also es macht einfach Sinn, ja, zufrieden mit uns zu sein, wie wir sind, weil dann ist man auch nicht so abhängig von diesen Versprechungen oder glaubt, man muss das erfüllen irgendwie, was da versprochen wird.